Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Es ist ein Gottesdienst, wo wir einen ganz besonderen Gast haben. Das ist die kleine Eva. Die wird heute nämlich getauft werden. Und die Eva hat sich Verstärkung mitgebracht. Ihre Eltern, Patin, Familie, viele andere Kinder. Schön, dass ihr da seid und mit uns zusammen diese Taufe feiern. Wir freuen uns. Dieser Gottesdienst wird auch eine Predigt haben, in der es um einen Behördengang geht. Wer von Ihnen war denn in dieser Woche auf dem Amt, im Rathaus, bei einer Behörde? Okay, manche. Vielleicht sogar bei der Kirche, die ist manchmal auch eine Behörde, da muss man manchmal auch Dinge holen. Und manchmal ist es ja echt vertrackt. Da braucht man ein Formular und wird aber von einer Stelle zur anderen geschickt. Und so ähnlich geht es einer Frau in einem Gleichnis, das Jesus erzählt. Und auf das wollen wir später hören. Nun wollen wir zusammen den Gottesdienst mit einem Lied beginnen. Tu mir auf die schöne Pforte im roten Gesangbuch, die Nummer 166, die Strophen 1, 2 und 3. Rotes Gesangbuch 166, 1, 2 und 3. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann erwarten wir, dass Gott mitten unter uns ist. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Wir beten zusammen mit einem kurzen Wort aus einem Psalm, aus Psalm 37. Sie finden es am Anfang von dem Liedblatt, was Sie hoffentlich bekommen haben. Und ich beginne mit den ausgerückten Zeilen und bitte Sie, mit den eingerückten zu antworten. Wir beten. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und bleib ihm treu. Lass den Herrn deine Wege bestimmen. Vertrau auf ihn. Er wird es schon machen. bete weiter mit eigenen Worten. Gott, manchmal fällt es mir schwer, dir zu vertrauen. Manchmal bin ich ungeduldig und unruhig. Und dann fällt mir Warten schwer. Es fällt mir schwer, darauf zu warten, dass du handelst, eingreifst, Dinge änderst. Und es fällt mir schwer, darauf zu vertrauen, dass du mir rechtzeitig zur Hilfe eilst. Manchmal bist du mir ganz nah, aber manchmal frage ich mich, wo du jetzt gerade wieder steckst. Und doch bin ich hier heute Morgen in diesem Gottesdienst. Ich bin aufgestanden und losgegangen. Und so suche ich dich heute Morgen. Und so bitte ich dich, komm und begegne mir. Sprich du zu mir durch die Musik, durch dein Wort, durch die anderen Menschen, die hier sind. Und lass mich verändert wieder nach Hause gehen. Amen. Wir taufen heute Morgen die Eva. Die ist echt wieder am Schlafen, ich weiß es nicht, ja? Die Mama nickt. Und wenn wir taufen, dann ist die Taufe mit Wasser ein Zeichen dafür, dass Gott sein Ja zu uns spricht. Dass er mit uns durch seinen Sohn Jesus Christus in Beziehung stehen will. Und die Taufe lässt uns Teil einer Gemeinschaft werden, die den ganzen Erdkreis umspannt. Eva hat schon einen großen Bruder, aber ab jetzt wird sie viele Geschwister haben, Schwestern und Brüder, Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, auch hier in Radolfzell. Die Taufe bindet uns also an Jesus Christus und sie bindet uns aneinander als Christinnen und Christen. Davon spricht auch Paulus, wenn er an die Gemeinde in Galatien Folgendes schreibt. Ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen. Und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Mit diesem Text im Ohr wollen wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus uns aufgetragen hat, den Menschen von ihm zu erzählen, sie zu taufen und sie zu lehren, was er uns gelehrt hat. Jesus hat einmal gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Taufe ist ein Zeichen, dass wir mit Gott und untereinander verbunden sind. Und sie ist auch ein Zeichen dafür, dass wir dieses Geschenk Gottes, als seine Kinder leben zu dürfen, für uns annehmen. Und ja, dass wir seinem Sohn Jesus Christus nachfolgen. Eva kann das noch nicht für sich sagen, sie ist noch zu klein dafür. Und deswegen sprecht ihr, liebe Eltern und liebe Patin, heute stellvertretend dieses Ja für sie. Und ihr könnt ihr helfen, dass sie einmal aus ganzem Herzen und mit voller Leidenschaft selbst dieses Ja zu Gott sprechen kann. Indem ihr von Gott erzählt, mit ihr zusammen betet und ihr helft, die Bibel zu entdecken. Und so bitte ich uns alle einmal aufzustehen an dieser Stelle. Und so frage ich euch, liebe Eltern und liebe Patin, wollt ihr helfen, dass Eva diesen Glauben kennenlernt, Gottes Liebe für sich begreift, und sie ihren Platz in Gottes Gemeinde findet, so antwortet ja mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch viel Liebe, Weisheit und Leidenschaft für diese Aufgabe. Und gemeinsam bekennen wir unseren Glauben. Sie finden das Glaubensbekenntnis, wenn Sie es nicht ganz auswendig können, auch auf dem Liedblatt. Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Es dürfen sich alle wieder setzen und die Tauffamilie darf mit Eva nach vorne kommen. Ihr bringt alle mit, die ihr braucht, um hier vorne zu taufen. Sehr gut, die Eva hat wirklich sehr viel Verstärkung dabei, ist super, finde ich gut. Wer von euch da bitte in die Taufschale halten? Ja? Genau. Achtung, jetzt kommt da Wasser rein. Das ist auch ein bisschen warm. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal euren kleinen Finger reinstecken und gucken, ob es warm genug ist für die Eva. Hoffe ich. Gut? Ja? Sogar probiert. Gut. Okay. Dürfte die Eva einfach über das Wasser halten, sie schläft, das wird jetzt ein bisschen spannend. Eva Gebhardt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei bei dir in deinem Leben. Er stelle dir gute Freunde und eine Familie zur Seite, die für dich sorgt, dich liebt und dich begleitet. Er gebe dir Menschen, die dich immer wieder auf Gott hinweisen, dir zeigen, wo er zu finden ist. Und er lasse dich dein Ja finden zu deinem himmlischen Vater, sodass du leben kannst mit Leben in Fülle. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und noch ein
Liebe Eva, ich habe heute auch noch ein paar Segenswünsche für dich, die ich dir gerne mit auf den Lebensweg geben würde. Was ich dir wünsche, liebe Eva, ich wünsche dir Augen, mit denen du einen Menschen ins Herz schauen kannst und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein auf das, was es von dir braucht. Ich wünsche dir Ohren, mit denen du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst und die nicht taub werden beim Horchen auf das, was das Glück und die Not des anderen ist. Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt und der nicht verlegen ist um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. Ich wünsche dir Hände, mit denen du zärtlich liebkosen und Versöhnung bekräftigen kannst. Und die nicht festhalten, was du in Fülle hast und teilen kannst. Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist und die nicht stehen bleiben vor den Schritten, die entscheidend sind. Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst, das sich nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht. Liebe Eva, ich wünsche dir ein Herz, in dem ganz viele Menschen zu Hause sind und das nicht müde wird, Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen.
Vielen, vielen Dank und ich lese noch den Taufvers vor, den ihr für die Eva ausgesucht habt. Der steht im Psalm 139 und er heißt: Von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine Hand über mir. Amen. Bräuchte ich jemand, der die Taufkerze anzündet? Die steht schon auf dem Altar. einfach an der großen Osterkerze anzünden. Genau, gerne jemand mitnehmen. Und dann gern wieder auf den Altar stellen. Genau. Gerne kurz festhalten. Und ich spreche euch als ganze Familie noch einen Segen zu. Gott stehe euch zur Seite. Ich gebe euch Liebe für Eva. Ich gebe euch das rechte Wort zur rechten Zeit. Geduld in schweren Zeiten. Und vor allem ein Netz, was nicht nur Eva trägt, sondern auch euch als ganze Familie. Und so begleite er euch auf eurem Weg und helfe euch, diesen zu gehen. So segne euch der dreinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die Taufkerze einfach wieder auf den Altar stellen und wir singen noch ein gemeinsames Lied, was die Oma von der Eva mit uns singt. Wir finden es auf dem Liedblatt. Diesen Segen wünsche ich dir. Genau, das wünsche ich dir. Das Lied auf dem Liedblatt. Wir hören es mit Gitarre und gesungen und dürfen gerne mitsingen.
Ich lese nun aus dem Lukas-Evangelium. Und danach singen wir aus dem blauen Gesangbuch die Nummer 81. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keine Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte: Verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich: Ich habe zwar keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keine Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen. Sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhr fort: Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat, und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch. Er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Halleluja.
Ein Pfarrer hat mir mal folgende Geschichte erzählt, die er selbst erlebt hat. Sie spielte auf der ukrainischen Krim in den 1990ern. Er war dort von der Bayerischen Landeskirche hin entsandt worden, um der evangelischen Kirche in der Ukraine, die eine ganz kleine Kirche ist, zu helfen, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion neue Strukturen zu finden. Und er brauchte für seine Gemeinde ein Formular und dann musste er auf dieses Amt gehen und er kam sich sehr zurückgewiesen vor. Er ging hin, wollte dieses Formular haben, aber die Frau hat gesagt, nein, das kann er nicht bekommen, er soll in einer Woche wiederkommen. Nach einer Woche ging er wieder hin und die Frau, die da saß, sagte, nein, das Formular wäre nicht da, er soll doch später wiederkommen. Er war etwas ratlos und ging zu seiner Gemeindevorsteherin und die sagte, ah, ich komme mit dir mit. Und sie ging mit ihm auf dieses Amt zu dieser Frau, die da saß und sagte, dass sie gerne dieses Formular hätte. Und während sie das sagte, schob sie eine Schachtel Pralinen über den Tisch. Und im selben Moment wanderte dieses Formular zurück. Der Pfarrer sagt, dass er bis heute an diese Geschichte denken muss. Es ist eine Geschichte, die manchmal zeigt, wie sehr man abhängig sein kann von anderen Menschen, die Macht haben. Und es ist eine Geschichte, wie man damit umgehen kann, zumindest eine Möglichkeit. Jesus erzählt eine ähnliche Geschichte, eine Geschichte von einer Witwe, die ein Problem hat mit einem ungerechten Richter. Seine Aufgabe wäre es eigentlich, ihr Recht durchzusetzen. Eine Witwe zur Zeit Jesu war eine Person, die meist keine Mittel hatte, sich selber Recht zu verschaffen. Sie war auf andere angewiesen. Ihr Mann war gestorben, der ihr Recht hätte durchsetzen können und damit meistens auch das Vermögen dahin. Was ihr blieb, war, was sie bekommen hatte zu ihrer Hochzeit. Das reichte meistens für ein Jahr. Und vermutlich ist der Hintergrund für diese Geschichte, dass diese Witwe den Rechtsanspruch gegen die Familie ihres Mannes durchsetzen möchte, dass sie und ihre Kinder weiterhin versorgt werden. Das heißt, es ist keine Geschichte, wo es um ein Formular geht, sondern um das Leben, ums Überleben. Und sie trifft auf einen Richter, der weder Gott noch die Menschen fürchtet. Also ein Richter, der nach dem höchsten Gebot nicht lebt, der weder Gott liebt noch die Menschen. Das heißt, auf einen Mann, bei dem jede Appelle an Menschlichkeit und Mitgefühl oder auch an Moral nicht funktionieren. Wo könnte die Witwe hier wahrscheinlich Recht bekommen, wenn sie dafür bezahlen könnte, wenn sie mehr als eine Pralinenpackung über den Tresen schieben würde? Doch das ist ihr nicht möglich. Und so macht sie das Einzige, was sie tun kann. Sie versucht, ihr Recht einzufordern, und zwar mit Beharrlichkeit und Vehemenz. Direkt übersetzt heißt es im Text, dass der Richter am Schluss einlenkt, weil er sagt, sonst schlägt sie mir noch ein blaues Auge. Das heißt, diese Frau ist mit einem gerechten Ehrgeiz und Zorn aufgetreten, der selbst diesen Richter in die Knie gezwungen hat. Und das ist die erste Ebene dieses Gleichnisses. Und ich glaube, für uns steckt da die Frage drin, wo sehen wir Unrecht in unserem oder im Leben von anderen? Und haben wir die Kraft, wie diese Frau hinzustehen und dieses Recht einzufordern? Mit einer Vehemenz, mit einem Langmut und gleichzeitiger Ungeduld, dass es letztendlich die dieses Recht verwehren, zugestehen. Dass sie einlenken, weil sie sonst Angst haben, dass es ihnen an den Kragen geht oder auch nur, weil es mühsam für sie wird. Wo kann ich in meinem Leben lernen von der Unablässigkeit und Beharrlichkeit dieser Frau, von der Jesus erzählt, und von der Kraft, mit der sie Gerechtigkeit fordert? Und wo können wir, die wir meist sehr privilegiert reden, deren Recht in den allermeisten Fällen vertreten wird und gewährt wird, andere unterstützen, die ohne Machtmittel sind, wie diese Frau in diesem Gleichnis? Und dabei denke ich in diesen Tagen besonders an Frauen im Iran, die ihr Recht einfordern, sich so kleiden zu können, wie sie es wollen. An einen ägyptischen Inhaftierten, der auf die Schrecken des Klimawandels und die Schrecken des ägyptischen diktatorischen Systems hinweist. Und auf weißrussische Frauen, die vor 2 Jahren demonstriert haben und von denen einige für Jahrzehnte deswegen im Gefängnis sitzen werden. Und das ist die eine Ebene dieses Gleichnisses, die ermutigt uns, erfordert uns fast, darüber nachzudenken, wo können wir das Recht von anderen durchsetzen, helfen, wo sie es selber nicht können. Und dafür gibt es unzählige Möglichkeiten. Man kann sich engagieren in Vereinen wie Amnesty International, man kann Petitionen unterschreiben, man kann demonstrieren gehen oder man schreibt einfach einen Brief an jemanden, der in Haft sitzt. Und ich finde, es ist eine unheimlich starke Geschichte, die Jesus da erzählt, weil sie macht Hoffnung, dass am Ende die Machtlosen über die Mächtigen triumphieren. Und es gibt noch eine zweite Ebene in diesem Gleichnis, das ist der Rahmen. Und diese Ebene spricht über Gott. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann sind es meist Geschichten, in denen er Wichtiges über Gott, über Gottes Reich oder darüber, wie wir uns verhalten sollen, erzählt. Wir, die wir versuchen, ihm nachzufolgen. Das hier ist aber kein Gleichnis, wo er etwas mit Gott vergleicht, sondern es ist ein Antigleichnis. Es ist ein Gleichnis, wie Gott eben nicht ist. Der Richter ist in der Bibel eigentlich ein typisches Bild, ein Symbol für Gott. Wir haben es vorhin im Glaubensbekenntnis gesagt, kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Aber Gott ist ganz anders als dieser Richter. Und das ist Jesus' Punkt. Wenn schon dieser ungerechte Richter irgendwann der Beharrlichkeit der Witwe nachgibt, wie viel mehr wird Gott unserer Beharrlichkeit nachgeben? Dann, wenn wir ihn um etwas bitten, wo wir ihn wirklich brauchen. Und das ist eine ganz schön starke Aussage, die Jesus da macht. Ich finde, sie sollte erst einmal stehen bleiben und uns ermutigen, Gott zu bitten und nicht aufzugeben, auch dann, wenn wir nicht gleich erhört werden. Aber gleichzeitig schwingt auch sofort die Frage mit, was ist denn, wenn mein Gebet nicht erhört wird, wenn ich nicht gehört werde? Und da möchte ich Sie und euch und uns ermutigen, erst einmal beharrlich zu bleiben. Gerade dann, wenn es um Unrecht geht. Dann kann ein Gebet auch zur Klage werden. Ja, Klagen, sogar Gott anzuklagen, ist Teil der jüdischen und christlichen Gebetstradition. Und auch das dürfen wir tun. Wir dürfen Gott klagen und sagen, wo bleibst du? Du bist zu spät für mich. Komm hinein in mein Leben. Und besonders gut ist es, das zusammen zu tun, nicht alleine damit zu bleiben, sondern sich andere zu suchen, die mit einem Gebet ringen, mit Gott ringen. Das Zweite, das Vertrauen nicht wegwerfen. In der Bibel heißt es einmal, werft euer Vertrauen nicht weg, denn mit ihm ist eine große Belohnung verbunden. Nicht alles wird in diesem Leben geschenkt. Manche Frage und Bitte wird ohne Antwort bleiben und das müssen wir aushalten. Gott ist Gott und letztendlich entzieht er sich unserer Verfügbarkeit. Wir dürfen klagen, wir dürfen hoffen, wir dürfen bitten und manches wird erhört, manches bleibt im Dunkeln. Und ein Drittes, Jesus stellt am Ende eine Gegenfrage. Ja, Gott wird noch viel mehr als dieser ungerechte Richter für Recht sorgen. Aber wird der Menschensohn glauben, das heißt Vertrauen auf ihn finden, werde ich Vertrauen finden, wenn ich wiederkomme, mein Reich aufrichte? Und das ist eine gute Gegenfrage. So oft klagen wir Gott an für die Dinge, die in dieser Welt schief liegen. Aber so oft schauen wir nicht auf uns selbst, die dafür verantwortlich sind, dass die Dinge so schief liegen. Ich möchte schließen mit einer persönlichen Geschichte zum Schluss. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, aber ich glaube, sie passt hier hin. Vor 4 Jahren saß ich, dann kniete ich in der Toilette einer Kirche. Ich war dort, weil ich dort ein Seminar besucht hatte. Und wenn ich dort war, schrieb meiner Frau, die gerade damals schwanger war mit unserer 2. Tochter, dass sie Blutung hat, dass sie in den ersten Wochen der Schwangerschaft war und nun ins Krankenhaus geht, um nach diesem Kind zu schauen. Und es war nicht das erste Mal, dass wir Probleme in der Schwangerschaft hatten. Und so war ich in dem Moment schockiert Und ich bin rausgegangen aus diesem Seminar, habe mir einen ruhigen Ort gesucht, und zwar diese Toilette dieser Kirche. Und ich habe mich dorthin gekniet und zu Gott gebetet, bitte bewahre und erhalte dieses Leben, was so klein ist in dem Bauch meiner Frau. Und dann bin ich nach Hause gefahren, und das war tatsächlich ein Gebet, was erhört wurde. Wir sind ins Krankenhaus gefahren, und Janne, die heute 4 Jahre alt ist, war quicklebendig und es ging ihr gut. Und auch wenn noch viele Probleme kamen in dieser Schwangerschaft, Gott hat dieses Gebet erhört. Das ist zumindest meine Meinung, und hat es zum Guten gewendet. Und deswegen werft euer Vertrauen nicht weg, denn am Ende steht eine große Belohnung. Ich schließe mit einem Gebet, und danach singen wir das Lied "Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht". Sie finden es unter Nummer 645 im roten Gesangbuch. Klar, hier eines schon mal aufzuschlagen. Die Nummer 645. Ich spreche ein Gebet und dann singen wir dieses Lied. Guter Gott, manchmal ist es zum Verzweifeln, wenn wir in die Welt schauen oder in so ein persönliches Leben und Dinge sehen, die so schief stehen. So schief, dass jemand einschreiten müsste und sie gerade biegen. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass unser Gebet an der Zimmerdecke hängen bleibt und nicht zu dir vordringt. Und so bitten wir dich, schenk, dass unser Vertrauen nicht verloren geht, sondern erhalte es uns. Schenk uns Vertrauen, dass du diese Welt einmal gerade biegen wirst. Und dass du es jetzt schon tust, in vielen und kleinen und großen Dingen. Und wir bitten dich für diese Menschen, die jetzt unsere Unterstützung brauchen, weil sie ihr Recht nicht durchsetzen können. So hilf uns, dass wir das unsere tun und das nicht lassen. Amen. Wir singen gemeinsam, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht. Wir beten für uns und für diese Welt, und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Heiliger Geist, wir bitten dich für alle, die ihre Stimme gegen Unrecht und Ungerechtigkeit erheben. Gib ihnen Kraft und Mut. Ja, stärke ihren Kraft und Mut, die sie schon haben. Hilf, dass sie zu ihrem Recht bekommen. Werde bei denen, die bedroht und eingesperrt werden, tritt du an ihre Seite und bewahr du sie vor dem Bösen.
Jesus Christus, wir bitten dich für alle, die das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Für alle, deren Stimme schon so leise ist, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Sei du bei ihnen. Hör du ihr lautes Rufen oder ihr leises Flüstern. Tröste die Verzweifelten und sei du bei den Einsamen. Steh du an ihrer Seite.
Himmlischer Vater, wir bitten dich auch für uns, für die Momente, in denen wir zu dir reden, aber das Gefühl haben, dass unser Gebet im Raum verschwindet. Für die Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, dass du schweigst und uns scheinbar vergessen hast. Hilf uns auch diese Zeiten zu überstehen. Zeig du uns immer wieder neu, wie du uns begleitest und stärkst. Hilf uns und lass uns nicht aufgeben. Stärke unser Vertrauen.
Dreieiniger Gott, in der Stille bringen wir vor dich, was uns persönlich im Inneren bewegt.
Bevor wir das Vater unser beten, denken wir einen Moment, Gott, an die guten Dinge, die uns im Leben sind. Und das, was uns Freude macht, was unser Herz fröhlich macht, was uns tief ein- und ausatmen lässt, uns Ruhe und Frieden gibt. Und so danken wir, dass du unser Leben reich machst und gemeinsam beten wir, wie Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Wir dürfen uns setzen und die Veronika Konz hat noch die Gemeindeinfos für uns.
Herzlichen Dank dir, Tia, für die Mitarbeit im Gottesdienst und herzlichen Dank an die Taufamilie und Tia Löb an der Orgel für die Musik in unserem Gottesdienst. Die Kollekte im grünen Körbchen ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt, die im roten Körbchen ist für Zeichen des Friedens bestimmt. Wir Christen setzen uns für Frieden und Versöhnung unter den Menschen ein. Deshalb unterstützen wir friedenspädagogische Projekte in Schulen und Kirchengemeinden, wie zum Beispiel das Sommercamp des Leo-Back-Zentrums in Haifa. Vielen herzlichen Dank für Ihre Spende. Herzlichen Dank für die Kollekte am vergangenen Sonntag über 1111 Euro für unsere Gemeinde und 104 Euro für das Gustav-Adolf-Werk. Heute ist Volkstrauertag. Seit 1919 gedenken wir der Opfer von Krieg und Gewalt. Pfarrer Philipp, Pfarrer Vogel und der Oberbürgermeister Kröger begeben sich zum diesjährigen Gedenken auf einen Stationenweg. Gestartet wird um 11 Uhr am Rathaus. Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Die nächsten Gottesdienste sind am Mittwoch um 19 Uhr, Buß- und Betagsgottesdienst. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, unseren neuen Konfirmandenjahrgang kennenzulernen. Dann Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr wieder hier in St. Meinrad zum Ewigkeitssonntag. Und zum ersten Advent am 27.11. mit Taufe und anschließender Gemeindeversammlung. Der Spruch der Woche begleitet Sie in der kommenden Woche. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi aus dem 2. Korinther.
Wir singen gemeinsam unser Schlusslied vor dem Segen. Es ist ein Danklied. Ich finde, wir haben heute viel, für das wir dankbar sein können, für die Eva, die Taufe und vieles mehr. Und es steht im blauen Gesangbuch unter der Nummer 113. Danke für die Sonne. Wir haben so einen Erntedank schon gesungen, wenn Sie es kennen. Dann singen Sie doch gerne kräftig mit. Blaues Buch, die Nummer 113. Stehen wir auf für den Segen. Der Herr mache euch dankbar von ganzem Herzen. Erinnere euch täglich daran, wie gut ihr es habt in eurem Leben. Er helfe euch hindurch zu Zeiten der Schwere. Und er stehe euch bei in Not. Er gehe mit euch hinein in diesen Tag und mache euer Herz leicht und froh und voller Freude. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.